Du hörst P11, Praxis einfach leichter führen, von Passmedia Praxismarketing. Freue dich auf neue Impulse mit Michaela Prinz von Dentastico und Klaus Schenkmann von Passmedia. Oder wie wir sie kennen, Ela und Klausi. Mit Herz, Erfahrung und klaren Worten für dich und deine Praxis. Und für alle, die einfach leichter führen möchten. Viel Spaß beim Hören.
Moin zu P11, ihr Lieben. Praxis einfach leichter führen. Und auch heute gibt es wieder jede Menge Impulse für dich und deine Praxis. Schön, dass ihr dabei seid, dass du dabei bist. Und ich sage natürlich wunderbar, dass du dabei bist. Moin, liebe Ela, meine wunderbare Podcast-Partnerin Michaela, Ela Dentastico Prinz, auch an diesem Sonntagmorgen wieder am Start. Moin, meine Liebe.
Ach, guten Morgen, lieber Klaus.
Ela, wir reden heute über Lukas. Kennst du Lukas?
Ja, ich kenne Lukas.
Lukas gibt es natürlich nicht, aber wir reden heute über Lukas. Lukas kann aber auch eine Michaela sein, ein Klaus, ein wer auch immer. Lukas ist ein sehr brillanter junger Zahnarzt, der wirklich fachlich, Ela, alles drauf hat. Er ist noch relativ jung, aber er hat seine Fortbildungen, er kann viel, er ist aktiv, er ist wirklich jemand, der in der Praxis, in dem, was er dort macht, aufblüht, arbeitet, ist fleißig und hat aber, und er weiß das, wenig Plan von Unternehmertum, Führung, Betriebswirtschaft, Marketing, gehört aber zu denen, die das gar nicht nach außen tragen, sondern eher sagt so, ich bin der Macher und kann alles. Wie viel Angst steckt in solchen Menschen, entlarvt zu werden? Ich weiß, unser Podcast heißt einfach leichter führen, aber wir haben einfach schwere Themen, über die wir uns dann leicht unterhalten wollen. Ja,
ja, aber dadurch, dass wir darüber reden, hilft es ja schon. Also ich erinnere mich noch an meine Studienzeiten, da hatten wir dieses Phänomen, das hieß Uni-Bluff.
Mhm. Ah, okay.
Dass Leute halt immer gesagt haben, ja, ich kann das, ich habe dies gelesen, ich habe jenes gelesen. Und im Endeffekt kannst du es ja übertragen. Es hat heutzutage halt einen schöneren Namen, aber auch heutzutage ist es so, dass du fachlich die absolute Koryphäe bist und den Rest der Zeit, die du mit Verwaltung, mit BWL, mit was weiß ich, Personalführung verbringst, einfach nur eben immer so schnell husch husch durchgehst und genau weißt, dass du dort schlecht bist und nicht so gut bist, das aber komplett verdrängst. Und dieser Verdrängungsmechanismus, den gibt es bei so vielen. So viele Zahnärztinnen und Zahnärzte schieben das komplett an die Seite, kompensieren es manchmal sogar durch bloße Quantität. Also noch mehr machen, noch mehr bohren, noch mehr Patienten einbestellen, noch mehr Implantate setzen. Und die Zahlen werden den Rest schon zudecken. Aber so ist es ja nicht mehr.
In der Vorbereitung haben wir ja unseren Protagonisten mal so ein paar Sätze sagen lassen, die ich aber wirklich ganz, ganz spannend finde. Also, wie hast du es genannt? Der Uni-Bluff?
Ja, Uni-Bluff hieß es früher.
Der Uni-Bluff, genau. Wir reden ja heute vom Imposter-Syndrom, ne? Also dieses nach außen zu zeigen, ich kann alles, aber eigentlich ist man. Und wenn man sich dann ehrlich gegenüber sich selber ist, wie steht hier so schön, ich finde das wahnsinnig schön. Im Behandlungszimmer ist die Welt logisch, aber im Büro fühle ich mich wie ein Hochstapler, der nur den Chef spielt. Darf keine Schwäche zeigen. Ich müsste der Unternehmerlöwe sein, von dem alle reden. Aber, und jetzt kommt ja das Entscheidende, und ich glaube, das macht auch viel Stress mit den Menschen, immer so dieses Gefühl zu haben, irgendwann werde ich entlarvt. Von Patienten, von meinem Team, von meinen Beratern.
Von mir selber.
Wie auch immer.
Ich kann es nicht mehr aushalten, in den Spiegel zu gucken.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir fallen jetzt so spontan wenig bis eigentlich keine Menschen ein, aber ich bin eben auch nicht so viel in Praxen. Also dass es das gibt und dass ich außerhalb der Dentalwelt mit Sicherheit, also im Marketing haben wir da auch eine ganze Menge Menschen, die mehr vorgeben, als sie sind. Aber darum soll es ja heute gar nicht gehen. Wir wollen ja heute klären, was macht das mit Menschen und wie kann man dem auch entgegengehen. Ich gehe davon aus, dass du irgendwann im Laufe unserer Diskussion auch auf das Frauenbild in dieser Diskussion kommst. Es würde mich wundern, wenn nicht. Aber darüber wollen wir ja heute letztendlich sprechen. Warum ist es so, dass vielleicht nicht nur junge Zahnärzte, Zahnärztinnen ihren Traum von der eigenen Praxis leben und auf einmal feststellen, ich bin hier jemand oder ich muss hier jemand sein, der ich noch gar nicht bin und dass daraus Ängste und Stress entsteht. Ist das, ich hoffe, keine Normalität, aber ist das etwas, was dir immer wieder begegnet?
Ja, das begegnet mir tatsächlich immer wieder in unterschiedlichen Abstufungen. Ne? Also es gibt da eine große Kategorie Männlein, Weiblein, aber es gibt halt auch die Kategorie jüngerer Zahnarzt, Zahnärztin, älterer Zahnarzt, Zahnärztin, die in der Zeit, die sie haben, einfach nicht mehr mit der Behandlung zurechtkommen und schon gar nicht mehr mit den ganzen Dingen, die noch additiv dazugekommen sind. Mhm. Also wir haben ja in den letzten 5 bis 10 Jahren, würde ich mal sagen, so viel Neues in der Zahnmedizin dazu bekommen, wie lange nicht. Und damit meine ich nicht Fachliches. Gott sei Dank entwickelt sich Medizin ja immer weiter.
Ja.
Das tut sie organisch. Ich meine verwaltungstechnisch. Also wir haben unfassbar viel neue Dinge dazu bekommen. Und ich mache das ja auch schon ein paar Jährchen und muss ganz ehrlich sagen, die Geschwindigkeit hat rasant zugenommen in den letzten Jahren. Dazu gehören solche Dinge wie die ganze Telematikinfrastruktur, die ganze Digitalisierung im Gesundheitssystem, die ich jetzt gar nicht bewerten möchte, die in einigen Bereichen Verbesserungen bringt, in anderen Bereichen ist sie nur nervig. Und mit diesen Dingen müssen sie sich alle auseinandersetzen. Das kommt alles noch zur Behandlung dazu. Rein quantitativ kann ich diese Dinge alle gar nicht stemmen, wenn ich mich nicht hinsetze und überlege, okay, ich mache ein Konzept, ich prüfe, was ist delegierbar, was ist nicht delegierbar und was muss ich tun, was können andere tun. Aber so arbeiten die meisten Zahnärzte leider nicht. Ganz, ganz viele arbeiten nach wie vor so, dass sie morgens in die Praxis kommen und wegbohren, was ihnen vor die Füße fällt aus dem Terminbuch. Und diese Geschichte, diese Art und Weise zu handeln, wird sich irgendwann sträflich am Ende der Fahnenstange dann zeigen. Und dann kommt es zu diesen Situationen, in denen deine eigene Psyche das nicht mehr aushalten kann. Du weißt, du hast eine Latte an Dingen zu tun und dann kommt der Prokrastinator in dir und verdrängt das Ganze oder schiebt es auf die Jammerebene. Ne? Ich kann das alles gar nicht machen, weil das ist so viel und eigentlich will ich ja nur bohren.
Mhm.
Ich kenne da sehr, sehr viele Fälle. Und es gibt so viele Fälle, wie es Menschen gibt.
Ja, wenn wir über dieses Imposter-Syndrom, was wir so ein bisschen über unsere Folge hier stellen, ohne dass wir da ständig drauf eingehen wollen, um Himmels Willen. Aber welche Rolle spielt die Tatsache, dass selbst heute in einem Studium ganz viel beigebracht wird den Menschen, wenn es um die Praxis geht, um das Klinische, um das Handwerk, aber alles, was mit Unternehmertum zu tun hat. Und ich rede jetzt mal ganz bewusst auch von dem Umgang mit Personal, weil ich glaube, der Umgang mit Menschen ist der, der am meisten stresst. Also ja, Zahlen kann man sich aneignen, bestimmte Dinge kann man auch gut kaschieren. Aber wenn man nicht mit Menschen umgehen kann oder wenn man merkt, dass ich nicht führen kann, dass ich kein Chef sein kann, der ich eigentlich sein will, glaube, das ist ziemlich ätzend für jeden, ne? So im Kopf.
Ja.
Ist es gerade in der Zahnmedizin so verbreitet, weil da das Studium nach wie vor null Impact gibt?
Ja, auch.
Also ich studiere keine Zahnmedizin. Ich weiß aber von vielen, naja, wir hören ja diesen Satz sehr häufig, ne? Habe ich im Studium nicht gelernt.
Ja.
Scheint sich irgendwie noch nicht viel geändert zu haben.
Das lernen Ärzte ja generell nicht. Hm. Also auch andere Ärzte lernen das nicht.
Ja.
Aber wir haben in der Zahnmedizin eine große Besonderheit, wenn du es mit anderen ärztlichen Branchen vergleichst. Und das ist, dass wir seit Jahr und Tag ungefähr 50% verkaufen müssen.
Hm.
Ne, sowas hast du beim Allgemeinmediziner nicht, dass du ganze Teilbereiche quasi über den Patienten generieren musst. Ne? Also bei uns zum Beispiel der Bereich Zahnersatz, wo der Patient schon immer einen Eigenanteil hat. Diese Dinge hast du in anderen Bereichen der Medizin ja gar nicht. Da gehst du hin als Patient, gibst dein Kärtchen ab, es gibt die eine oder andere Igelleistung, aber die werden einem ja auch eher verschämt angeboten. Und dann gehst du halt als Kassenpatient wieder nach Hause und das war's. Zahnmediziner müssen anders agieren, sonst können sie tatsächlich ihre Wirtschaftlichkeit überhaupt nicht abbilden. Dazu kommt, dass wir einen total personalintensiven Job haben. Es ist sehr personalintensiv, zahnmedizinisch zu arbeiten. Und auch die Geräte sind teuer. Also in der Summe sitzt du ja jeden Tag mit einer Kollegin Knie an Knie am Stuhl und musst arbeiten. Das ist sehr belastend, auch im Bereich der Personalkosten, weil auch das hast du beim Hausarzt und beim Orthopäden nicht. Da bist du in der Regel allein mit dem Arzt im Zimmer, besprichst mit dem was und dann schickt der dich an die Rezi, Rezept kommt oder du kriegst Blut abgenommen von einer Kollegin oder irgendwie sowas. Ganz andere Personaldecke, ganz anderer Personalschlüssel. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass Zahnärzte da häufig ein bisschen verkniffen rüberkommen. Und so erklärt sich auch der nicht ganz so gute Ruf, was die Finanzen angeht von Zahnärzten, was einen ja auch nicht gerade positiv stimmt, wenn man ständig zu so einer verschrienen Branche gehört. Ne? Und zu guter Letzt haben wir diesen großen handwerklichen Bereich ja noch dabei. Und in vielen Bereichen haben sie ja wirklich outstanding Zahnärztinnen und Zahnärzte, die handwerklich super sind, fachlich mega und den Rest halt nicht auf die Kette kriegen. Und diese Geschichte mit, ich habe das im Studium nicht gelernt, ist eine Beschreibung und eine Tatsache. aber keine Ausrede mehr.
Was hindert denn Menschen dann daran, das also für sich selber zu erkennen? Ja, ist der erste Schritt. Es gibt Dinge, die ich nicht kann, aber damit kann man ja unterschiedlich umgehen. Aber wir wissen ja, dass gerade High-Performer, Leute mit hohen Ansprüchen an sich selbst, dann eher hingehen und sagen, nee, das zeige ich keinem, da komme ich schon mit klar. Aber da kommen sie nicht mit klar, weil sie erkennen ja selber, dass sie es nicht können und dass sie nach außen etwas sind, was nach innen nicht funktioniert.
Also wenn sie es denn wirklich erkannt haben und wissen, ist das ja schon ein super Schritt. Viele leiden einfach still vor sich hin, ohne das überhaupt zu erkennen. Und das fängt
aber
bei
leiden sie dann? Leiden sie dann oder steuern sie einfach auf irgendetwas hin, was dann irgendwann Peng macht?
Das ist ja das ist ja der Weg dahin. Du leidest still vor dich hin und irgendwann macht's Peng. Entweder in Form von einem Burnout oder in Form von irgendwelchen anderen Dingen. Auf alle Fälle bist du ja mit dir selbst nicht im Reinen. Du bist ja total dissoziiert. Manchmal kannst du es gar nicht greifen, woran das liegt, und sitzt abends zu Hause und denkst dir, oh, ich hab's doch alles gut hingekriegt, es läuft doch alles. Ich habe 17 Implantate heute gesetzt, alle wunderbar, und trotzdem passt dies, das, Ananas überhaupt nicht. Und das Problem an der Sache liegt ja schon viel, viel früher bei uns. Und da muss ich tatsächlich mal ganz kurz auf unser Schulsystem gehen. Unser Schulsystem vermittelt Wissen, aber keine Möglichkeiten, Probleme zu lösen. Du lernst kein Konfliktmanagement, du lernst nicht die Dinge, die du brauchst, zu recherchieren, um Probleme zu lösen. Lernst du bei uns einfach nicht. Die Fächer, die du dafür brauchst, also Kommunikation, Menschenführung, solche Dinge, da gibt's nichts, weder an der Uni noch in der Schule, irgendwo sonst. Und wenn du dann nicht zu den Lichtgestalten gehörst, die relativ früh in ihrem Leben schon so eine Erkenntnis haben, dann überholt dich das Ganze. Du hast studiert, du hast deinen Doktor gemacht, du hast eine Auszeichnung bekommen, ist alles glatt gegangen in diesem System, du hast super funktioniert, und dann gehst du energiegeladen los und sagst, jetzt werde ich selbstständig. Jetzt mache ich eine Selbstständigkeit und jetzt werde ich die tollste Zahnärztin im Umkreis von 500 Kilometern. Alle meine Kollegen werden Leute zu mir überweisen. Und dann stehst du da und dann hast du mindestens 3 Fachbereiche, die du nämlich nicht kannst. Verwaltung, Abrechnung, BWL und Personalführung.
Und dann willst du dabei ja auch noch ein netter Kollege, anerkannter Mensch sein. Also ich gehe schon davon aus, die meisten fühlen sich wohler, wenn sie das Gefühl haben, dass sie gemocht werden. Das kommt ja alles noch dazu. Was sind das für Menschen, die, also mit welchen Anforderungen und Ansprüchen an sich selbst gehen Menschen in die Selbstständigkeit, gründen mit 30 ihre erste Praxis, gehen in ein neues berufliches Feld, machen sich selbstständig? Haben solche Menschen bestimmte Erwartungen an sich selbst? Oder geht es da erstmal ausschließlich darum zu sagen, nee, jetzt starte ich durch, jetzt bin ich erfolgreicher Unternehmer? Und diese Erkenntnisse, dass ich viele Dinge gar nicht kann oder nicht weiß, kommen die erst später? Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Also, ich meine, wenn ich heute mit Gründern zu tun habe und Gründerinnen, die sind aus meiner Sicht schon relativ klar mit den Dingen und Themen, mit denen sie erstmal ja selber vielleicht gar nicht so gut zurechtkommen, weil sie es nicht können. Ich meine, sonst würden sie nicht bei dir landen oder bei mir. Sonst würden sie alles selber machen. Aber woher entsteht dann trotzdem irgendwann dieser Stress und diese Erkenntnis, nee, es gibt immer noch genug Dinge, die ich nicht kann?
Naja, das ist natürlich auch immer ein bisschen typbedingt und hängt immer von der Gründungssituation ab. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ein Boris bin, der die Praxis vom Papa übernimmt, dann schlüpfe ich in bereits bestehende Strukturen und sehe vielleicht nicht die Notwendigkeit, meine eigene Struktur zu entwickeln, sie mit der bestehenden zu vergleichen und zu gucken, wo müsste ich jetzt vielleicht was verändern. Normalerweise switchen die dann da einfach so rein und da entstehen wiederum ganz andere Probleme, ne? Ablehnung von Neuem und so weiter. Dann habe ich es aber häufig so in letzter Zeit, dass ich auch mit Überregulierern zu tun habe. Also das sind häufig Frauen, es hört sich jetzt gemein an, aber auch hier komme ich jetzt mal mit dem Klischee um die Ecke, die relativ spät in ihrem Leben gründen, in Anführungsstrichen spät. Ich finde es eine gute Zeit. Ich habe auch in der Zeit gegründet. Nämlich, wenn sie die Familiensituation hinter sich haben. Viele Frauen, und wir haben ja sehr viele Frauen in der Zahnmedizin, sind erstmal eine längere Zeit wo angestellt, haben ihre Familienplanung dann und gründen so mit vielleicht 40. Dann habe ich andere Dinge. Ich habe schon viel gesehen. Ich habe in vielen Praxen gesehen, wie es vielleicht nicht sein soll und wie ich es nicht haben möchte. Und fange dann mit einer Überregulierung an. Wenn ich zu viel reguliere am Anfang oder zu viel Schablone anwende, lähme ich auch wieder Dinge, die sich entwickeln müssen. Loslassen, Vertrauen und so weiter. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Und das ist ein weiteres Problem, was ich habe. Aber ich habe, und da kann ich, das nicht so sehen wie du. Bislang noch überhaupt gar keine Gründer gehabt, die nicht mindestens eins dieser Probleme hatten. Kleines Beispiel dazu. Wir machen mit einem Partner im Raum Göttingen sehr, sehr häufig die Intro-Veranstaltung für die Studienabgänger der Uni Göttingen. Das heißt, wir bieten da pro bono Seminare zum Thema Einstieg in die zahnärztliche Abrechnung ein, mit dem Ziel, den Neugründerinnen eine Sicherheit im Bereich der Abrechnung zu vermitteln, die sich nicht darauf bezieht, die einzelne Position zu kennen, aber die Systeme zu verstehen und zu sehen, wenn was schiefläuft. Also da geht es dann um Stundensatzkalkulation, um einen Einstieg. Und diese Seminare sind umsonst und sehr schwer vollzukriegen. Das ist etwas, was wir als wirklich Spezialisten in dem Bereich anbieten. Und am Anfang, wenn wir das immer mit denjenigen, die in diesem Jahrgang dafür verantwortlich sind, kommunizieren, ist das Interesse riesig. 100, 150 Leute möchten dann daran teilnehmen. Wenn es am Ende 10 sind, sind wir happy. Und das zeigt schon, dass es um was anderes geht in dieser Zeit. Ich bin fertig mit dem Studium, ich steige irgendwo ein, ich mache vielleicht eine Praxis oder ich gehe als Assi in die Praxis von Papa oder von der Mama und da ist was anderes auf dem Teller. Und dieses Bewusstsein dafür, das wäre was für den Abschlussjahrgang, um sowas ein bisschen zu schärfen.
Ja, wobei ich schon das Gefühl habe, und vielleicht habe ich das eben auch nicht ganz präzise ausgedrückt, wenn ich heute mit Gründern, und das sind ja dann in der Regel jüngere Zahnärztinnen und Zahnärzte spreche, sind die aus meiner Sicht schon sehr klar in der Erkenntnis, dass es Dinge gibt, die sie mit externen Partnern, mit Profis etc. lösen müssen, weil sie eben nicht der Superstar sind, der oder die alles kann letztendlich. Das war das, was ich so letztendlich im Hinterkopf hatte bei dem Satz. Natürlich kommen dann in den ersten, weiß ich nicht, 12, 18 Monaten Dinge auf die Gründer und Gründerinnen zu, mit denen sie oft nicht gerechnet haben. Also mir kann ja keiner erzählen, Ela, dass heute ein junger Zahnarzt, eine junge Zahnärztin so naiv ist und nicht weiß, was bürokratisch auf sie zukommt. Ja, das ist vielleicht anders als vor 20, vor 30 Jahren. Heute sind wir vernetzt, man redet miteinander, man liest und sieht in Social, im Netz alles, was auf einen zukommt. Glaubst du trotzdem, dass da immer noch eine gewisse Blauäugigkeit ist, die sich worin auch immer zeigt?
Ja, glaube ich absolut und glaube ich nicht nur weiß ich. Okay. Ja, ich weiß es tatsächlich.
Was fehlt da? Fehlt da klare Führung? Fehlt da Struktur? Oder ist es einfach auch so eine Art Naivität zu sagen, ich habe doch jetzt meine eigene Praxis, ich bin ein guter Zahnarzt, ich leg los und der Rest kommt dann schon von alleine?
Tatsächlich empfinde ich es in einem Bereich verbessert und das ist der Bereich Steuerberatung. Da hat sich viel getan, so meines Empfindens nach. Da sind auch neue, jüngere Steuerberater nachgekommen, die halt deutlich mehr machen, als es einfach nur zu buchhalten, sondern da gibt es proaktive Geschichten, die deutlich besser funktionieren. Das ist ein Eindruck, den ich habe. Was ich nach wie vor sträflich vernachlässigt finde, ist, dass ich als Neugründer häufig nicht weiß, was mein Produkt kostet und wert sein muss oder was es wert ist und was es kosten muss. Und da komme ich jetzt wieder in den Bereich, wo ich ja tatsächlich eine Expertin bin und das ist die zahnärztliche Abrechnung. Ich habe nach wie vor immer noch das Thema, dass Praxen nicht wissen, was sie als Stundensatz wirtschaften müssen, damit sie sicher sind. Also auch die Sicherheit in den Abrechnungssystemen. Also ich bin Kassenzahnarzt, ich kriege sehr bequem, proaktiv meine Abschlagszahlung. Das fühlt sich immer erstmal wie ein sehr warmes und weiches Bett an. Aber dass dieses Geld mir 24 Monate noch gar nicht gehört, dieses Bewusstsein habe ich häufig gar nicht bei den Zahnärztinnen und Zahnärzten. Sie wissen de facto nicht, was muss meine Krone kosten. Und dann sagen sie mir, ja, woher soll ich das wissen? Ja, das kannst du selber ausrechnen oder dein Steuerberater kann es ausrechnen, aber ohne geht es nicht. Es gibt kein Unternehmen auf der ganzen weiten Welt und Unternehmer sind wir, Zahnärztinnen und Zahnärzte ja tatsächlich. Also ich bin keine, aber ich bin Unternehmerin. Aber tatsächlich weiß einfach niemand, was das Produkt kosten muss am Ende. Und das ist so schwierig. Das ist so schwierig, ihnen beizubringen. Und damit fallen sie auf die Füße.
Ja, aber jetzt, wenn wir, sag mal so, ja, das sind alles bekannte Themen, ja, die ich auch gut nachvollziehen kann. Wenn ich jetzt aber das Ganze nochmal zurückführe auf unser Thema heute, dass so ein junger Zahnarzt, eine Zahnärztin erkennt, ich kann Dinge nicht, ich müsste sie aber können. Ich weiß Dinge nicht, ich müsste sie aber wissen. Und dennoch geht man damit nicht nach außen, sondern behält es für sich und wartet auf den großen Knall. Denn eins ist richtig, ja, ich kann mich von vornherein kümmern. Also wenn diese Kurse, die er da anbietet, wenn die von vornherein zu 100% belegt wären, dann wüssten viel mehr junge Menschen, was auf sie zukommt, wenn sie dann Unternehmer sind. Aber wenn ich einmal in dieser Falle drin bin, in diesem Lauf auf einmal zu erkennen, hier kommen Dinge auf mich zu, hoffentlich merkt keiner, dass ich das nicht weiß. Das, was du gerade schilderst, solche wirtschaftlichen Themen, das kann doch nicht lange dauern, bis einem das auf die Füße fällt. Also was ist das für ein Zahnarzt, für eine Zahnärztin, für einen Unternehmer, dem auf einmal jemand sagt, ey, du hast hier 18 Monate wirtschaftliche Fehler gemacht, du bist finanziell am Ende. Also das fällt mir schwer zu glauben, dass sowas passiert.
Doch, das passiert total oft, das passiert täglich. Also es hat auch damit zu tun, dass die allerwenigsten Praxen, jetzt sind wir schon wieder bei diesem Thema, die kalkulieren ja nicht getrennt, zum Beispiel nach unterschiedlichen Arten. Also die meisten Praxen, die ich kenne, haben nur eine einzige Betrachtung, das ist die Betrachtung der gesamten Zahlen. Es wird nicht nach Behandlungsarten aufgesplittet. Es wird zum Beispiel nicht nach Prophylaxe oder Zahnersatz aufgesplittet. Und in ganz vielen Praxen ist es so, dass die Prophylaxe als Profit Center in der Regel andere Dinge mit ausgleicht. Also Einzelkronen zum Beispiel, das ist auch seit Jahr und Tag bekannt, sind unwirtschaftlich. Und trotzdem habe ich immer noch Zahnärzte und Zahnärztinnen dabei, die sagen, ja, okay, das nicken wir mal ab, das machen wir weg, das kriegen wir auf die andere Art und Weise wieder rein, ist hier alles eine Mischkalkulation. Nee, ist es nicht. Es fällt halt irgendwann einmal richtig auf die Füße. Spätestens dann, wenn man mal eine Zeit lang keine Prophylaxe machen kann und die Zahlen in den Keller gehen. Tatsächlich haben wir hier aber auch das Imposter-Syndrom halt mit drin, dass jemand dann zwar weiß, dass er in diesem Bereich total schlecht ist, in dieser Kalkulation. Und nicht nur in der Kalkulation.
Aber sich trotzdem keine Hilfe sucht.
Nein, und selbst wenn er sich Hilfe gesucht hat, es nicht umsetzt. Wie kann die Hilfe bei sowas aussehen? Also ganz eng am Thema. Angenommen, ich mache eine Einzelkrone und ich brauche dafür 1,5 bis 2 Stunden und muss im Durchschnittssatz im reinen Honorar da mindestens 800 Euro für kriegen. Da kannst du 100.000 Begleitleistungen dabei haben. Du musst mit der Hauptleistung trotzdem oberhalb von 3,5 sein. Und obwohl wir das immer wieder gebetsmühlenartig sagen, und nicht nur wir, sondern auch meine ganzen anderen Kolleginnen aus allen anderen externen Abrechnungsbüros in Deutschland, das sagen, dass ihr mit dem Faktor hoch muss. Trotzdem hast du ungefähr, 80% aller Zahnärzte, die sagen, um Himmels Willen, bloß nicht oberhalb vom Faktor, weil böse und dann gibt es Ärger mit den privaten Versicherungen und dann geht der Patient woanders hin. Und die wissen es ganz klar und es wird verdrängt und es geht in diesen Bereich Mischkalkulation. Nehmen Sie doch noch irgendwas dazu oder man macht irgendwo anders irgendwie ein bisschen was mehr. Und das ist eine Form von Verdrängung, die da genau reingehört. Man weiß es, man ist ein Underperformer in der Abrechnung und trotzdem ändert man nichts aus Angst vor Konsequenzen.
Ja, aber sind denn die negativen Konsequenzen nicht so bekannt? Für mich klingt das wirklich so wie so ein unternehmerischer Grusel. Film, da läuft jemand sehenden Auges in etwas rein, weiß aber, dass es am Ende nicht funktionieren kann? Oder sind das auch teilweise, sage ich mal, ja, falsche Informationen von außen? Woran liegt das, dass dann jemand nicht hingeht und sagt, ich muss doch hier einen Weg finden, meine eigene Unkenntnis eben nicht zu kaschieren, sondern in Wissen und Information und damit auch Erfolg fürs Unternehmen umzusetzen? Was glaubst du, also wir kommen gleich dazu. Ich bin auch auf deine Tipps gespannt, wie man aus so einem Thema rauskommt. Aber wie kommt man da rein? Ich habe es immer noch nicht so ganz verstanden, warum das so schwierig ist zu erkennen. Ich kann Dinge nicht, ich muss Dinge abgeben, delegieren, muss andere dafür bezahlen. Es ist einfach nicht mein Ding. Oder ist das so dieses falsche Selbstbewusstsein? Es kann nicht sein, dass ich irgendwas nicht kann. Also ich finde es sehr rätselhaft, muss ich sagen.
Ich denke, es ist tatsächlich eine Mischung aus vielen Dingen. Ne? Also falsches Selbstbewusstsein gehört auch dazu. Viele Zahnärztinnen und Zahnärzte sind da sehr kostenbewusst. Ich nenne das mal geizig an dieser Stelle. Man muss erstmal erkennen, dass man irgendwas nicht kann. Dann muss man ein bisschen Zeit verwenden, jemanden zu finden, der einem dabei helfen kann, das, was man nicht kann, zu verbessern. Und da muss man auch eine Zeit lang durchhalten. Du kannst nicht alle 2 Monate das verändern, weil innerhalb von 2 Monaten kannst du halt so viel gar nicht verändern. Es gehört ja auch immer noch dazu, dass die Mannschaft oder die Frauschaft, mit der du arbeitest, dort dann auch noch abgelevelt werden muss. Und die Angst vor Veränderung und das nicht durchstehen wollen der Konsequenzen, das nicht durchziehen wollen der Konsequenzen in diesem Veränderungsmanagement ist häufig verantwortlich dafür, dass Dinge schlecht gemacht werden von Menschen, die sie nicht gut können.
Angst auf der einen Seite, auch die Angst davor, dann als Chef nicht ernst genommen zu werden, wenn man sagt, dass man Dinge nicht kann oder wenn man sagt, dass man Hilfe benötigt?
Ja, klar. Also das habe ich sehr, sehr häufig in Kommunikation mit den Schlüsselmitarbeitenden in den Praxen. Also wenn wir Schulen vor Ort, ZMVs und so weiter, dass ich dann immer den Hinweis bekomme, der Chef will das aber so. Keine Diskussion, das wird so gemacht. Und das ist ja immer so die finale Strategie. Wenn ich kein Argument mehr habe, dann kommt ein Befehl. Ne? Und dann frage ich immer, ja, aber der weiß doch, dass das nicht richtig ist. Es verstößt gegen die Richtlinie oder es ist in diesem Fall nicht kombinierbar oder was auch immer. Ja, aber das wird hier so gemacht, da ist noch nie was passiert. Und dann sehe ich, dass jemand einfach das mit Autorität zudeckt, was er kommunikativ nicht im Team oder vom Patienten stemmen kann.
Also eine klare Führungsschwäche.
Ja, das ist für mich der Klassiker. Also es ist halt Kommunikation und sehr oft Kommunikation, Patientenkommunikation, Teamkommunikation. Und die Ausrede für diese nicht stattfindende Kommunikation oder nicht adäquate Kommunikation ist häufig Zeit. Kein Mensch bezahlt mir diese 10 Erklärungen für den Patienten an dem und dem Tag. Und das ist halt einfach Quatsch, weil das ist der Invest, den ich machen muss. Und der wird vielleicht in 9 von 10 Fällen nicht zurückgezahlt, aber im 10. Fall dann vielleicht 100-fach.
Ja,
und das ist unsere Aufgabe.
Ja, und unsere Aufgabe als Führungskraft, das gilt ja für alle. Ich meine, wir haben doch immer die Aufgabe. Das ist ja wie bei jedem, ich meine, wir beide haben ein bisschen was mit Fußball zu tun. Wir mögen Fußball, wir sind Fan, wir beschäftigen uns viel damit. Und im Fußball ist es ja genauso. Ich bin doch eine gute Führungskraft, in dem Fall ein guter Trainer, wenn ich die richtigen Menschen mit ihren Stärken an der richtigen Stelle, an der richtigen Position gegen den passenden Gegner einsetze. Warum fällt das immer noch vielen schwer, zu sagen, nee, das kann ich nicht, ich hole mir da andere für, das haben wir gerade gut geklärt, Stolz geht um viele Themen, ja, falsche Vorstellungen etc., aber gehen wir doch mal in die Richtung, was man tun kann. Wenn du jetzt eine Führungskraft darauf vorbereitest, Führungskraft zu sein, wo fängt man da an, um dieses, ich versuche es jetzt mal zum letzten Mal zu nennen, dieses Imposter-Syndrom von vornherein, diesem gar keine Chance zu geben, also von vornherein gar nicht in diese Falle zu tappen, etwas zu sein, was man nicht ist. Fängt das damit an? Also jetzt könntest du sehr wahrscheinlich wieder sagen, mach ein QM. Ganz oft ist eine Antwort auf meine Fragen bei dir, mach ein QM. Gibt es auch eine eigene Folge zu, gar keine Frage. Aber zu sagen, ich bereite von Anfang an mein Team darauf vor, dass ich zwar Chef und Unternehmer, Unternehmerin bin, dass ich aber in dieser Rolle einfach nicht alles kann, sondern es geht auch bei mir darum, die Rolle so auszufüllen, dass ich meine Stärken ausspiele. Also bereite ich mein Team von Anfang an direkt darauf vor, wäre das schon mal ein guter Weg, ein guter Gang zu sagen, mach es offen, sprich es an, sag, wo deine Schwächen sind. Würdest du so agieren?
Ja, auf jeden Fall. Also Schwäche, ich finde es keine Schwäche, sondern für mich ist es eine Stärke, so offen sein zu können und zugeben zu können, wo meine Problemzonen sind im Bereich.
Nein, aber Schwächen als Schwächen zu erkennen und als solche auch zu adressieren, ist ja eine Stärke. Ne?
Das ist für mich eine Stärke, genau. Also wenn ich in meinem Team unterwegs bin oder wenn ich jetzt ein Zahnarztteam führen müsste und ich wäre jetzt die Inhaberin und hätte eine ZMV, dann würde ich mich mit der ZMV zusammensetzen und würde sagen, so, pass auf. Ich weiß zwar ungefähr, wir haben BEMA, wir haben GOZ, wir haben dies und das, aber die einzelnen Abrechnungspositionen kenne ich nicht. Ich bin da nicht gut drin. Aber ich bin in was anderem gut. Ich habe einen guten Steuerberater und der hat mir gesagt, wir müssen 550 Euro in der Stunde erwirtschaften. Bitte bereite mir unsere gängigen Abrechnungswege so vor, dass immer 550 Euro in der Stunde gesamt rauskommen. Und bereite das vor, zeig mir das. Wir besprechen das dann inhaltlich. Und wenn ich die Dinge so aufstellen kann, dann verwandle ich ja etwas, was ich eigentlich nicht gut kann, in einen Skill. Das ist ja eine Fähigkeit. Und gleichzeitig habe ich meine ZMV im Boot. Sie hat eine Verantwortung. Es ist wichtig. Ihre Arbeit ist wichtig. Sie trägt maßgeblich zum Ergebnis bei. Und ich habe dann ja gleich wieder eine Sache delegiert, die ich nicht kann. Aber was ich nicht machen darf, ist auf die Kontrolle zu verzichten. Mhm. Also ich kann nicht sagen, Christine macht das so.
Also
sondern
Wissen und Kontrolle ja, aber machen nicht zwingend alles.
Nee, auf keinen Fall. Geht ja nicht. Das Kerngeschäft ist Bohren. Also Zahnmedizin. Und das ist ganz klar, da müssen die auch wieder mehr hinkommen. Aber Delegation ist gut, aber nicht im Sinne von aus den Augen, aus dem Sinn. sondern aus den Augen und immer wieder auf den Teller. Immer wieder. Also wir machen zum Beispiel quartalsweise solche Gespräche mit unseren Kunden, weil sich ja Dinge verändern. Immer wieder seinen Praxisinhaber, seine Praxisinhaberin interviewen. Was machst du, wenn du das und das machst? Beschreib mir den Prozess von Anfang bis Ende. Und es gibt nicht ein einziges Gespräch, wo wir nicht wieder abrechenbare Dinge ergänzen oder rausfinden, die der zusätzlich macht. Mhm. Und diese Dinge musst du im Team entsprechend eintüten, damit das funktioniert. Und dann hast du aus einer vermeintlichen Schwäche eine Stärke gemacht. Und das gilt im Prinzip für alle diese Dinge.
Ja, boah, ich kann mir das schon gut vorstellen, wenn jetzt junge Zahnärztin, junger Zahnarzt da ist, denkt über die Gründung nach, geht in Gründung, hat die Praxis vielleicht gerade eröffnet und ja, hört dann logischerweise von Menschen wie uns ja, okay, wenn du das gut machst, dann konzentrierst du dich auf dein Fachwissen, auf die klinische Leitung deiner Praxis und suchst dir Menschen, die das wirtschaftlich für dich organisieren, die das Marketing machen. Ich glaube schon, und ich kenne ja auch die Aussagen, dass viele sagen, hey, also das Risiko ist mir am Anfang zu groß, da muss ich Personal einstellen, ich muss doch erstmal gucken, dass die Praxis läuft, dann mache ich es lieber selber. Strategischer Fehler oder auch verständliches Handeln?
Beides.
Oder beides?
Also, es ist wirklich beides. Es kann ein großer strategischer Fehler sein, wenn es sich so einläuft und wenn es dann über Jahre so weitergeht. Wenn man am Anfang in der Neugründung ist und wirklich komplett neu gründet, ohne dass man schon ein großes Patientenklientel aus einer Übernahme hatte oder so, kann ich das richtig gut verstehen. Aber trotzdem sollte man dann den Fokus auf vielleicht eine proaktive Steuerberatung legen. Sowas in der Art, ne? Und sich sukzessive in der Zeit, man hat dann ja noch so ein bisschen Zeit zwischen den einzelnen Behandlungen, wenn nicht gleich die Hütte total voll ist, mit anderen Dingen beschäftigen. Zum Beispiel mit Abrechnungsfortbildung und so weiter, die es ja auch für Zahnärzte gibt, speziell aufbereitet für Zahnärzte und Zahnärztinnen. Das kann man online machen und so weiter und so fort. Also das muss man schon ein bisschen kombinieren. Und desto weiter du dann kommst in dem Weg, desto mehr musst du loslassen. Hoffentlich hat man dann eine Mannschaft um sich herum, die man entsprechend auch ableveln konnte. Und dann geht es in ruhigere Gewässer, hoffentlich. Ja. Aber wenn du anfängst und lässt das nicht los, was du am Anfang gemacht hast, also auch operatives und strategisches Controlling und so weiter, das ist alles delegierbar, dann fährst du dich irgendwann fest. Und dann kommt diese Geschichte. Interessanterweise trauen sich Männer da immer mehr zu. Auch das ist so eine Konditionierung, ne? Dieses Fake it until you make it. Das machen Männer viel mehr als Frauen. Das heißt, die hauen das alles raus, so ein bisschen Personalführung, ein bisschen BWL, bisschen hier was, bisschen da was, das machen die einfach so, machen sich da nicht viel Gedanken.
Weil Frauen aber auch mit einem extremen Selbstbewusstsein, ne? Ja, also da irre. Ist so Macher und Macho ja nicht weit voneinander entfernt, sagen, ey, ich kann das, weil ich es können muss.
Genau, und manchmal ist halt auch so da dieses Rechtsbewusstsein und wird dann so ein bisschen weggelächelt, ach, und wird wie so ein Kavaliersdelikt betrachtet. Ne? Ja. Also das ist so eine Attitüde, die haben häufig Männer. Frauen sind oft anders mit dem Imposter-Syndrom unterwegs, nämlich, dass sie ihr Licht unter einen Scheffel stellen.
Also Mädchen, das Gegenteil eher.
Das Gegenteil.
Also sie könnten eigentlich mehr, als sie sich zutrauen und damit auch nach außen geben. Kenne ich jetzt keine Studie, aber ist das auch genauso eine Form von Belastung und Stress? Weil ich glaube, dass es für viele auch bewusst ist. Immer mit diesem Wissen, ich könnte eigentlich mehr, aber ich traue mich nicht oder man traut mir das nicht zu?
Also tatsächlich glaube ich, dass es bei Frauen mehr so eine Konditionierungsgeschichte ist. Mhm. Ne? Wir haben ja so dieses große Wort der Bescheidenheit. Ne? Bescheidenheit ist eine Zier und solche Dinge. Ne? Also Mädchen werden ja frühzeitig darauf konditioniert, eher mit dem Strom zu schwimmen. Ne? Das haben wir ja in vielen Bereichen. Gott sei Dank ändert sich ja gerade sehr viel daran. Aber die Generation, die jetzt gegründet hat oder seit Jahren schon in Arbeiten ist, leidet da sehr drunter. Also die Tatsache, dass man sich zu einem Leben in der zweiten Reihe quasi so ein bisschen verbannt hat. Wir haben da deutlich weniger Frauen, die nach vorne treten. Interessanterweise in Krisensituationen werden sie dann immer gerne genommen, um eine Krise zu bewältigen. Und sonst überlassen wir nach wie vor zu häufig den Schauplatz des Geschehens den Männern. Mhm. Bei Frauen ist es andersrum. Die können oft viel mehr und trauen sich das nicht zu. Die sind auch mit sich selbst kritischer. Die gehen mit sich selber härter ins Gericht, wenn sie Fehler machen. Dabei darf man auch als Frau einfach mal über einen Fehler drüber hinweggehen und darf sagen, hoppala, shit happens, ich mach's beim nächsten Mal besser.
Ja, gibt's ja auch eine spannende Folge bei uns im Podcast zum Thema Frauen, bessere Führungskräfte, andere Führungskräfte. Also hört da gerne mal rein, vor allem, wenn ihr ein bisschen mehr über Elas Geschichte als Unternehmerin und Frau erfahren wollt. Wenn wir jetzt aber nochmal auf das ursprüngliche Thema zurückkommen, Ela, und hier hören jetzt Menschen zu, die sagen, ja, ich erkenne mich da so ein bisschen wieder. Ich bin auch derjenige, der nicht sagt, was er nicht kann, der Dinge tut, obwohl er weiß, dass er sie gar nicht so gut drauf hat. Aber erkannt hat, dass das falsch ist, dass das durchaus in eine Sackgasse führen kann. Was kann da der erste Schritt sein, um da rauszukommen? Ich meine, wir sind beide keine Psychologen, aber Erfahrung hast du da genug.
Ja, tatsächlich. Also wenn es tatsächlich schon so weit geht, dass man selber psychisch darunter leidet, dass man nach Hause kommt und sich total leer fühlt und das an mehr als einem Tag in der Woche, ne, dass das quasi ständig so ist, dass es nicht jeden Tag rund läuft, ist ja logisch. Und man muss sich ja auch nicht selbst in die Tasche lügen und muss immer sagen, es ist jeden Tag alles Friede, Freude, Eierkuchen. Wir behandeln Patienten, wir behandeln Menschen, die können anstrengend und ätzend sein, die sind herausfordernd und es kann nicht jeden Tag gut sein. Aber wenn ich merke, dass mich ein ganz normaler 0815 Alltag total auslaugt, dann ist es allerhöchste Zeit, genauer hinzugucken und zu schauen, was an dieser Sache ist das, was mich so fertig macht. Habe ich keine Freude mehr an meinem Kernprozess? Habe ich keine Freude mehr an Zahnmedizin? Oder macht der Rest drumherum? Und dann kann man ja mal loslegen und kann für sich selber ein Portfolio anlegen. Wir reden ja immer darüber, dass man ein Leistungsportfolio einer Zahnarztpraxis hat. Das ist ja aber total eng mit dem Inhaber oder der Inhaberin verknüpft. Also tatsächlich kann ich das für mich selber ja auch machen. Ich kann für mich selber eine Bestandsaufnahme machen und kann sagen, das mache ich voll gerne und das mache ich nicht voll gerne. Und das kann ich nicht, würde ich aber gerne machen. Und das kann ich nicht und will ich auch nicht machen. Und je nachdem, wie viele Punkte das bekommt, wie hoch das in meiner Range steht, delegiere ich das doch verdammt nochmal. Ja. Ich suche mir Subunternehmer, ich suche mir Partner. Dafür gilt immer, dass die Überschrift First Relationship, then Business, das hat mir mal eine ganz, ganz liebe Zahnärztin gesagt, dieser Spruch ist für mich auch immer noch super wichtig. Ich gehe erst in Beziehung mit Menschen und dann mache ich ein Business draus, gucke, ob es passt. Auch zusammengefasst unter die Chemie muss passen. Und dann delegiere ich diese Dinge, die mich so quälen, nach außen. Mit Kontrolle, aber auch mit Vertrauen und mit Loslassen. Und dann habe ich deutlich mehr Spaß an meinem eigenen Leben. Und darum geht's ja.
Ja, und dann muss die wichtigste Botschaft natürlich auch sein, also gerade wenn jetzt jüngere Zahnärztinnen, Zahnärzte dir uns zuhören, versucht da gar nicht erst reinzukommen. Denn eins wissen wir ja, ich werde euch auch eine Studie verlinken in den Shownotes, die ist, glaube ich, von 2021 vom Institut der Deutschen Zahnärzte. Da geht es um psychische Belastung, Burnout, all solche Dinge. Und wir wissen, dass Stressfaktoren in der Zahnarztbranche deutlich höher sind als in anderen medizinischen Bereichen. Das hat ganz viel natürlich mit administrativem Stress zu tun, also mit Aufgaben, die von außen kommen. Ich glaube, über 60% der Befragten haben gesagt, diese administrativen Aufgaben, die stressen sie viel mehr als die Aufgaben in der Praxis, als die klinischen, die Zahnarztaufgaben. Und dann kommt ja noch eins dazu. Wir wissen ja auch, dass der Job des Zahnarztes, der Zahnärztin auch emotional ein hoher Stress ist. Ja, ihr seid halt sehr stark im direkten Intimbereich eurer Patienten. Ihr habt mit Geschichten, mit Schicksalen zu tun. Alles das kommt ja alles noch dazu. Also kann doch der Rat sein, Ela, von Anfang an zu sagen, macht euch einen klaren Kopf darüber, was ihr im Bereich Management nicht könnt, nicht wollt und auslagern wollt. Und holt euch von Anfang an, ich mache da jetzt einfach mal ein bisschen Werbung für uns alle, die Praxen unterstützen, weil wir können ja dabei helfen. Aber das muss da, glaube ich, so ein Gedanke sein. Wie schaffe ich es von Anfang an, meine Praxis so zu gestalten, dass die Dinge, die unternehmerisch laufen müssen, auch von denen gemacht werden, die sie können? Das kann intern wie extern sein.
Das ist der Punkt. Also da kann ich absolut zustimmen. Das erfordert aber tatsächlich ein bisschen Arbeit, um festzustellen, was man halt will und was man nicht will. Und da muss man auch immer noch mal so die Umgebung ausblenden und aushalten können, weil man kriegt ja häufig nicht immer nur gute Ratschläge aus der Umgebung, ja, sei es privat oder seien es Kollegen. Das ist ja total oft so. Wichtig ist, dass man lernt, auf sich selbst zu hören. Also alle die eine Erfolgsgeschichte schreiben, sind häufig Menschen, die sehr stark auch auf ihren eigenen inneren Kompass hören, sofern sie den ausgegraben und eingenordet haben, ne? Das ist relativ wichtig. Und bei den Zahnärzten kommt ja nicht nur der psychische und emotionale Stress dazu, das ist auch körperlich. Also wir haben ja auch körperlich eine ganz hohe Belastung im Bereich Nackenwirbelsäule, Arme. Viele haben Sehnenprobleme und das hat einen großen handwerklichen Bereich ja auch noch. Also da gibt es große, große Unterschiede. Und da kann ich dir nur zustimmen, Klaus, es ist absolut wichtig, einmal durchzuscannen und zu screenen, was kann ich, was will ich. Und es ist überhaupt kein Problem zu sagen, ich will das einfach nicht. Ich kann es vielleicht, aber ich will das nicht selber machen. finde ich, ist vollkommen legitim.
Delegieren ist ja keine Schwäche, sondern ein unternehmerisches Werkzeug für Führung und zum Erfolg. Ich meine, das wissen wir alle. Aber ich glaube auch, es fällt schwer. Ich meine, wir kennen es alle, Ela, da bist du nicht frei von, ich auch nicht. Wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ach komm, ja, ich müsste es delegieren, aber wenn ich es mache, dann weiß ich, was rauskommt. Vielleicht ist es gar nicht immer das Beste, aber wir neigen ja alle so ein bisschen dazu, uns erstmal als die zu sehen, die das besser können als andere. Da sind wir alle nicht frei von. Da müssen wir auch jedes Mal wieder drüber nachdenken.
Das ist so, ne? Also das ist in jeder Diskussion ist es so. Das ist nie schädlich zu überlegen, okay, meine Meinung muss jetzt nicht immer das Maß der Dinge sein, ne? Also das ist ja auch eine Fähigkeit zu sagen, okay, ja, stimmt, du hast.
Damit würden wir dann jetzt ein nächstes Thema aufmachen. Meine Meinung, deine Meinung, was zählt? Können wir uns auch gerne mal in dieser Runde hier, wir zwei, uns drüber unterhalten. Wie kommt man auch aus dieser Falle raus zu glauben, dass die eigene Meinung immer die richtige ist? Und wo fängt man denn an, auch Ideen und Meinungen anderer zumindest mal zu akzeptieren und sich Gedanken dazu zu machen? Aber das ist nicht heute unser Thema. Ela, wir haben vieles besprochen, vieles sicherlich oberflächlich. Ich hoffe aber auch, dass wir Impulse geben konnten. Was wäre dein Wichtigster, wenn jetzt jemand sagt, okay, cool, habe ich gehört und die zwei Sachen nehme ich mit?
Ja, also man braucht ein Konzept nicht nur für die Firma, sondern auch für sich selber.
Also klar zu sein mit dem, wer man ist.
Klarheit.
Also Ela, danke.
Klausi, danke.
Wir sagen ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören. Und wenn wir euch in irgendeiner Form Impulse mit auf den Weg geben konnten, ja, dann nehmt die Folge, teilt sie mit denen, die das vielleicht auch gebrauchen können. Und Ela, wir hören uns am nächsten Sonntag wieder. Bis
jetzt.
Dahin, alles
Gute. Bis dann.
Gute.
Ciao, ciao.
Das war P11. Praxis einfach leichter führen. Neue Impulse für Haltung, Klarheit und leichte Führung gibt es jeden Sonntag mit Ela und Klausi. Und schicke diese Episode gerne an Menschen, die uns zuhören sollten. Und wenn du noch mehr Impulse möchtest, höre auch punktuell den Pass Media Praxismarketing Podcast. Jeden Mittwoch eine neue Folge. Psst, am besten abonniere uns jetzt direkt, damit du nichts verpasst.
Unser ganz persönlicher Dank geht raus an unsere Sprecherin Beate Fischer und unseren Produzenten Sascha Wilhelm. Und euch allen natürlich. Danke fürs Zuhören.